Wie nennt man einen Verschwörungstheoretiker, mit dem man sich Pfannkuchen machen kann? Ein Pfannwendler. Und damit herzlich willkommen zur sehr wahrscheinlich letzten Folge von was auch immer in diesem Jahr, dem Gaming-Podcast, in dem es um was auch immer geht. Heute wieder mit mir, René, und außerdem mit dem Matthias.
Und einer Flasche Sekt.
Und einer Flasche Sekt. Ich habe Glühwein in der Hand. Wer ist noch da? Der Stevie.
Auch mit einer Tasse Glühwein. Hallo.
Geil. Und dann gucke ich hier so links über meine Schulter und sehe den...
Den Alex, den siehst du aber quasi digital im Discord-Fenster, denn ich bin natürlich nicht bei dir zu Hause. Ich habe aber auch was hier zum Knabbern, kein Sekt, sondern Weihnachtsplätzchen.
Ja, wir knabbern auf Sekt und Glühwein rum und du auf Weihnachtsplätzchen. Aber keine selbstgemachten, oder? Oder
doch? Nee, doch so, teilweise schon, ja. Aber also nicht von mir, sondern die hat die Mutter meiner Freundin rübergeschickt und sind sehr lecker.
Ich dachte jetzt nicht von mir, sondern von irgendeinem industriellen Hersteller.
Ja, der Mutter meiner Freundin. Die besitzt eine Fabrik.
Ja. Mit viel Liebe, aber trotzdem auch.
Ja, natürlich, ja.
Und was es diesmal gibt zur wahrscheinlich letzten Folge, ja, den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Wir mussten das letzte Mal unterbrechen, weil wir uns einfach so sehr verquatscht haben. Es sind nicht mehr ganz so viele Spiele auf der Liste, deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir gut durchkommen. Und wir haben das letzte Mal unter dem Motto The Good, The Bad and The Ugly gemacht. Das heißt, wir haben uns gute Aspekte, schlechte Aspekte dieser Spiele rausgesucht und besprochen, aber auch Skandale oder irgendwelche nicht so schönen Sachen, die mit diesen Spielen zu tun hatten, die vielleicht für Aufregung in den sozialen Netzwerken gesorgt haben. Und da das beim letzten Mal so semi-gut geklappt hat, ihr hattet vorgeschlagen, dass sich jeder einfach einen Aspekt rauspickt und nicht versucht, pro Spiel alle drei Anforderungen zu erfüllen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. Ja, dann probieren wir das einfach mal. Wenn das nicht klappt, dann lösen wir das Ganze einfach auf und quatschen drauf los.
Nur noch über The Ugly, bitte.
Genau, dann bleiben wir einfach nur bei The Ugly. Und anfangen wollen wir mit einem Spiel, was gar nicht mal so ugly ist. Ich habe es zwar nicht gezockt, aber von Bildern her zu urteilen ist Assassin's Creed Valhalla auf jeden Fall ein schönes Spiel mit einer schönen offenen Welt. Aber ist auch so ein bisschen, also was ich so mitbekommen habe von der Medienresonanz, war das so ein ja, ist patent, so war die Reaktion, die so bei mir ankam. Es gab nicht so richtig krasse Jubelstürme, es gab keine krassen Verrisse. Wie habt ihr das wahrgenommen? Und ihr habt es ja, also Alex und Matthias, ihr habt es auch selbst gespielt, ne?
Ja, ich habe es getestet und es war halt wieder ein Assassin's Creed. Also das ist ja schon so eine Kategorie für sich. Also ich war insofern wieder, bin ich mit so einer leichten, ja eigentlich Interessenlosigkeit rangegangen, weil ich mir immer denke, naja, es ist halt ein Assassin's Creed. Und dann habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich dann für den Test auch wirklich sehr viel spielen muss in einem kurzen Zeitraum, sodass ich quasi gezwungen bin, dran zu bleiben. Ich glaube, sonst würde ich mich am Anfang, hätte ich mich gar nicht motivieren können, da dran zu bleiben. Und dann ist aber wieder der gleiche Effekt eingetreten, der zum Beispiel auch schon bei Odyssey eingetreten ist, wo ich am Anfang auch nicht so wirklich Bock hatte, sobald man dann irgendwie über diese 40 Stunden rüber ist und dann klickt es irgendwie so und dann fühlt man sich da, also fühle ich mich zumindest dann irgendwie auch in der Welt sehr wohl und habe dann da doch meinen Spaß. Aber ich habe aus irgendeinem Grund bei Assassin's Creed immer so eine Einstiegshürde. Aber langfristig bin ich dann mal doch ganz zufrieden, dass ich es gespielt habe. Und was ich bei dem Spiel jetzt noch spannend fand, das war für mich halt so das Spiel, mit dem ich von der PS4 auf die PS5 gewechselt bin. Das heißt, ich hatte 30, okay. 40 Stunden PS4-Grafik und Ladezeiten. Und dann war es eben für mich das Spiel, das sehr eindrücklich dann mal die Vorzüge der neuen Technik demonstrieren konnte. Und also vor allem die Lichtstimmung ist wirklich wunderschön in dem Spiel.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also die Ladezeiten, klar. Und dann wäre die nächste Frage gewesen, wahrscheinlich merkt man es am ehesten noch an den Raytracing-Lichteffekten.
Ne? Raytracing ist gar nicht drin, soweit ich weiß, aber man merkt es vor allem an der Framerate. Dann ist es halt wirklich dann mal flüssige 60 Frames und nicht die 30 von der PS4.
Okay. Ja, und Weitsicht und solche Sachen. Ne?
Und also der Schnee.
Ja, man merkt schon, natürlich, ich finde, bei Assassin's Creed oder bei den meisten Ubisoft-Spielen irgendwie trifft weder The Good, The Bad noch The Ugly zu, außer The Ugly. Alles, was hatten wir ja letztes Mal schon, was Ubisoft dieses Jahr so macht, weil es immer den Hintergrund hat von sexuellen Übergriffen, Mobbing und ähnlichen Sachen in dieser Firma, die ja alle herausgekommen sind, finde ich es so, was bei den meisten Spielen einfach ist, ist so the mediocre. Es ist so, es ist nicht gut, ja klar, sieht hübsch aus, aber alle Assassin's Creed sehen irgendwie hübsch aus. Bad, auch nicht so wirklich was. So, ja, der Mittelmaß. Also ich habe das halt auch gespielt, keine 40 Stunden, ich bin nicht in diesen, ich finde es ja traurig, wenn ein Spiel 40 Stunden spielen muss, um dann irgendwann zu einem Punkt zu kommen, wo ich denke, ach, ja, jetzt so langsam.
Ganz so war es ja auch nicht, aber zumindest, ja. ich hatte auch damals schon vor einigen Monaten schon mal, konnte ich über so ein Online-Event schon mal reinspielen, du ja, glaube ich, auch damals.
Das war auch geil,
und oder? Und da hat man das dann halt so ein, zwei Stunden gespielt, denkt sich, naja, ist halt Assassin's Creed.
Genau.
Ich glaube, es ist auch erst mit dieses, ich meine, das Spielprinzip ist ja halt grundsätzlich das gleiche geblieben. Ich glaube, dann die Motivation kommt dann halt langfristig, wenn dann irgendwann, wenn man halt dann Bezug oder Anführungsstrichen einen Bezug zu den Charakteren hat oder dann doch wissen wir, wie die Story ausgeht, solche Sachen halt.
Ja.
Und ich hatte ja dann vor allem auch einen Grund, noch langfristig weiterzuspielen, weil ich ja jetzt inzwischen auch sehr viele Guides dazu geschrieben habe, weil sich ja ein bisschen meine Tätigkeit in diesem Jahr verändert hat bei Giga Games und ich jetzt vor allem Guides schreibe. Das ist dann eben auch für mich nochmal ein Grund, an so einem Spiel ranzubleiben und das ist auch ein, merkt man auch, dass das Spiel offenbar wirklich auch sehr erfolgreich ist und sehr, sehr viel Interessenten gefunden hat.
Ja, erfolgreich auf jeden Fall. Das ist ja auch jedes Assassin's Creed und ich habe das auch schon mal irgendwo anders gesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht mehr, aber ich finde, natürlich ist es auch immer noch eine ganz andere Perspektive, aus der ich jetzt zum Beispiel spreche, als jemand, der irgendwie 23 Millionen Spiele im Jahr spielen muss, mehr oder weniger, wenn man halt drüber schreibt und Geld dadurch verdient und halt auch diese Pressemuster bekommt. Natürlich ist das mal was anderes als jemand, der sich dann alle zwei oder jedes Jahr, je nachdem wie es erscheint, ein Assassin's Creed kauft und dann halt irgendwie auch das monatelang spielt. So, ne? Natürlich hat so jemand wahrscheinlich sehr viel größeres Gefallen daran und hat auch gespielt mit einem ganz anderen Rhythmus und hat einen ganz anderen Anspruch an dieses Spiel als ich, der halt so bin, so, okay, jetzt hier irgendwie die ersten 10, 20 Stunden runterballern, damit ich was drüber schreiben kann und dann das nächste Spiel so, ja. Ich habe es nicht getestet, tatsächlich auf Assassin's Creed Valhalla. Ich habe halt so ein paar in so Überblicksartikeln mal drüber geschrieben, aber ja, als jemand, der halt in meinem Fall viele Spiele im Jahr spielt, ist das halt, ist schon wieder verschwunden aus meinem Gehirn. Fertig aus.
Ist ja auch was, es ist ja auch deswegen schon was anderes, weil du dann kein Geld dafür ausgegeben hast. Manche Leute, die bezahlen jetzt, wenn sie die PS5-Version gekauft haben, glaube ich 70 Euro, ne, am Start.
Eigentlich immer noch 60. Also das sind 60? Ja nur die Exklusivspiele teurer geworden, dann 80
Euro. Ach so, Euro. Okay.
Ich glaube, das ist
80 sogar.
Ja, ja. Ah,
crazy. Richtig crazy. Und wenn du, aber 60 Euro sind auch verdammt viel Geld und wenn man jetzt so ein Pressemuster bekommt und wie du gerade gesagt hast, einfach weiß, man wird das spielen, ob man es nun möchte oder nicht, dann ist es was anderes, als ob man jetzt vielleicht auch hart erarbeitetes und erspartes Geld dafür ausgegeben hat, dann hat man eher eine Motivation, dann doch was daran zu finden, selbst genau, wenn es noch so mediocre ist. Eben, ne?
Dann tauchst du, natürlich gehst du dann viel tiefer rein. Ja.
Ja.
Und du weißt auch, danach habe ich erstmal für 3 Monate kein neues Spiel, eben deswegen
genau, natürlich ist
es was anderes, als jemand, der es halt bespricht.
Ja. Und für solche Leute ist es auch total, und das sind wahrscheinlich sehr viele Leute, ist es wahrscheinlich auch total cool, dass solche Spiele darauf ausgelegt sind, ein lange mit jetzt vielleicht nicht unbedingt den super abwechslungsreichen, aber immerhin irgendwie motivierenden Aufgaben bei der Stange zu halten und zu beschäftigen. Also was ich so abwertend immer als Beschäftigung bezeichne, ist für jemanden, der sich, wie du gerade gesagt hast, einmal im Quartal oder so ein neues Spiel kauft, total gut. Weil dann kann man halt so ein paar so simple Nebenquests irgendwie machen zum Feierabend oder was weiß ich und hat seine Freude daran. Von daher ist dieser Mittelmaß, den Ubisoft immer irgendwie, oder dieses Mittelmaß, was Ubisoft immer zuverlässig abliefert, der vielleicht auch was ganz Gutes, um jetzt mal ein Good zu nennen.
Ja, ja klar, also es zeigt sich ja auch in den Verkaufszahlen, dieses Spiel verkauft
sich halt, ne? Also diese Reihe, es ist einfach, wird gezockt.
Richtig. Ja. Was ich noch als The Funny ergänzen möchte, ich weiß nicht, wann es genau war, aber als wir alle noch zusammen in einem Büro gearbeitet haben, Gott habe diese Zeiten selig, habe ich irgendwann mal gesagt, also da gingen so die ersten vermeintlichen Leaks durchs Internet und Gerüchte, das könnte irgendwie Ragnarok heißen oder es wurde halt schon über dieses Wikinger-Setting spekuliert und da habe ich so glaube ich, zu dir sogar, Matthias, gesagt, wie lustig wäre das eigentlich, wenn die gerade noch so komplett in der Konzeptfindungsphase sein könnten oder sind. Und die schnappen das jetzt alles auf, was im Internet so besprochen wird, und nutzen das quasi als Vehikel, um tatsächlich sich auf dieses Setting festzulegen. Das wird man natürlich jetzt nie irgendwie stichhaltig herausfinden können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Spieleindustrie teilweise mittlerweile auch so funktioniert. Es wird aller Nase lang irgendwo angeblich irgendwas geleakt von irgendjemandem, der sich nicht zu erkennen gibt. Und das nehmen ja natürlich auch die Entwickler wahr. Und das ist ja quasi, das ist ja kostenlose Marktanalyse sozusagen, wenn man einfach die Foren durchgeht und die Kommentarspalten und guckt, was die Leute am meisten diskutieren. So. Oder was sagt ihr dazu?
Würde mich nicht wundern, dass generell in der Unterhaltungsindustrie natürlich geguckt wird. Also das ist ja einfach nur eine gewisse Art von Marktforschung. Okay, was interessiert die Leute? Auf welche Themen springen die an? Welche Suchbegriffe werden vielleicht häufig gesucht? Oder es gibt Twitter-Umfragen, hey, auf welches Setting hättet ihr Bock? Das wird ja alles mit aufgenommen. Oder ich meine, jetzt bei Film und Fernsehen merkt man es ja auch jetzt zum Beispiel, also jetzt ganz aktuell Star Wars werden ja quasi auch nur noch Fantheorien verfilmt, weil einfach die Leute irgendwie dann offenbar Wiedererkennungswert haben. Also ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches.
Ja. Nee, also ich meine, das Ungewöhnliche, was ich darin sehen würde, wenn das jetzt so stattgefunden hätte, ist, dass quasi schon offiziell dran gearbeitet wurde, so hieß es, die Verlautbarung, und angeblich durchgesickert ist, es wird an einem Spiel gearbeitet, was dieses Setting hat. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht war es gar nicht so. Vielleicht haben die auch gerade einfach mit Ideen rumgespielt und haben dann gesehen, ah, okay, irgendwie die Leute denken, dass wir an so einem Wikinger-Setting arbeiten. Warum machen wir nicht das? Das klingt doch ganz gut.
das ist, ja, weiß man natürlich nie, weil es wird auch durchaus auch sehr lange an solchen Spielen gearbeitet. Das sind ja auch unterschiedliche Teams, die teilweise in den Spielen arbeiten. Also das sind ja, die arbeiten ja nicht mal nur ein Jahr daran, zwischen die halt diese Pause zwischen den beiden Spielen ist. Ich kann mich noch erinnern, als es gezeigt wurde, welches Setting das ist und wie unglaublich langweilig das diese Offenbarung war, da hat irgendein Artist mega langsam ein Bild gezeichnet und dann am Ende war so, na, ist ein Wikinger.
Ach ja, stimmt, so ein Livestream war das sogar,
ne? Ja, es war so irgendwie 2 Stunden gefühlt und saß da auch vor, aber immer ab und zu mal wieder reingucken, war so, ja, eine Burg, cool. Eine Burg halt, es ist irgendwas mit Burgen, wow. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mal, ob das auch schon während der Pandemie war. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
Ja,
müsste was? Gewesen sein. Ich glaube, es war dieses Frühjahr.
Ich glaube, ja. Was war? Da ging es, glaube ich, gerade los.
Ja? So richtig. Ja, kann gut sein. Vielleicht war es deswegen auch. Ich weiß es nicht. Aber ja, gut. Ich finde nächstes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. ein Spiel, wir hatten das Thema eben schon angeschnitten, was auf jeden Fall den Übergang der Generation, der Konsolengeneration mit markiert, ist Spider-Man Miles Morales. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich jetzt hier falsch liege. Ich gebe es jetzt mal so wieder, wie ich es verstehe. Es ist ein Standalone-Spiel, also es ist ein Spiel, was so für sich steht, aber kein Vollpreisspiel, weil es relativ kompakten Umfang hat und spielt in der fiktiven Stadt Schieß mich tot, wo halt Spider-Man das Ursprungsspiel und generell das Spider-Man-Universum angesiedelt ist.
Ist es New York? Ich glaube, die fiktive Stadt heißt New York.
Ja, es ist eine sehr okay, fiktive dann Stadt. Dann ist es das real existierende New York. Ich dachte, das ist wie bei Batman, Gotham, nee, das ist da irgendwie. Nee. Egal, ich bin total fest im Sattel bei Superheldenkram. Ja, und war, als die PlayStation 5 und so präsentiert wurde, auf jeden Fall so eins der, wie soll ich sagen, Technik-Leckerbissen, die gezeigt wurden. Hat es von euch jemand gespielt?
Ich ja. Sonst noch jemand? Niemand. Ja.
Ich habe es mir nur ein bisschen angeschaut und so Dinge gehört wie, man kann dann 6 Stunden durch sein und dachte mir so, huh.
Ja, also die Story, deswegen ist es ja auch, kein Vollpreistitel kostet halt trotzdem 50 Euro oder so, ne? Das ist jetzt auch nichts, was für einen 20er hinterhergeworfen wird. Es hat halt eine vollwertige, wenn man so möchte, Spielwelt, also die gleiche Spielwelt wie auch im ersten Teil, die ist auch genauso zugänglich wie im ersten Teil, deswegen, und nicht sonderlich zugänglich, ehrlich gesagt, ich finde ja, habe ja damals schon die Kritik gehabt, dass es eine coole Spielwelt ist, aber man kommt da nirgendwo rein, es ist alles nur Kulisse. Und es nach wie vor macht es mega Bock, da rumzuschwingen. Nach wie vor macht es mega Bock, das Kampfsystem ein bisschen zu erkunden. Ja, es sieht super aus auf der PlayStation 5. Es hat Raytracing. Es hat irgendwie 60 Frames per Second 4K, wenn man den Modus auswählt. Sieht total geil aus. Ja, ist ein cooles, ist ein gutes Spiel. Ich auch, aber auch eins, was recht schnell wieder aus meinem Gehirn verschwunden ist.
Also so ein typisches Konsolen-Release-Spiel eigentlich, oder?
Ja, oder ein typisches, ich weiß nicht, mir fällt auch gar kein Äquivalent, also ich meine, sowas wie Standalone gab es ja auch bei Uncharted Lost Legacy, aber ich fand zum Beispiel Lost Legacy besser als Teil 4, vielleicht lag es auch an den Charakteren, die beiden Frauen, die ich interessanter fand als Nathan Drake. Auch hier nette Charaktere, also es ist so, es lag aber auch bei mir auch daran, ich meine, es ist so PlayStation 5 erschienen, da sind um den Zeitraum ist Assassin's Creed erschienen, ist Watch Dogs erschienen, ist Demon's Souls erschienen, ist Sackboy erschienen, ist also alles erschienen halt. Und deswegen ist natürlich auch so die Kapazität, die man dann hat, um sich darum zu kümmern, nicht sonderlich groß. Aber zumindest ist eines der Spiele, das ich jetzt vielleicht so zwischen den Jahren zu Ende, ich habe es nicht durchgespielt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da reingesteckt habe, aber ich habe es halt nicht durchgespielt bisher. Ich habe, glaube ich, nicht mehr allzu viel übrig, aber ich werde es dann nochmal, das ist ein Spiel, das ich durchaus den Anspruch habe, es durchzuspielen. Nochmal irgendwann, ja.
Ja. Und wenn man weiß, dass es nicht so lange ist, dann geht man da ja auch ganz gut motiviert ran.
Genau.
Aber weil du es eben von den anderen Figuren bei Uncharted Lost Legacy hattest, das ist ja, soweit ich weiß, auch das erste Mal, dass mit Miles Morales ein schwarzer Spider-Man in einem Spiel auftaucht, beziehungsweise die Spielfigur ist, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Und der ist, also das ist quasi, wenn man das jetzt mit dem ursprünglichen Spider-Man, dem Hauptspiel, vergleicht, das ist sozusagen dann ein Paralleluniversum.
Verstehst du? Das ist ein Freund von ihm, der auch ein Spider-Man ist. Das basiert ja auch alles auf den Comics. Also es ist ja auch in den Comics so. Es gibt halt diesen.
Ja, ich kenne nur dieses Into the Spider-Verse und da dachte ich, das sind alles so Paralleluniversen.
Nee, er kommt ja auch drin vor. Da haben sich auch ganz viel drüber aufgeregt. Das ist vielleicht sogar The Ugly, wenn man so möchte, dass die ja das Aussehen vom Spider-Man aus dem ersten Teil, wenn man so möchte, verändert haben. Also es gibt, der sieht jetzt ein bisschen mehr aus wie der Schauspieler, na, wie heißt er denn nochmal, der Typ halt, der Spider-Man aktuell spielt.
Tom Holland.
Andrew Garfield? Genau. Nein, Andrew Garfield. Nein,
das ist schon sehr lange her.
Tom Holland, genau. Nicht 1:1, aber sieht mehr so aus, während er vorher halt ein ganz anderer Charakter war, haben sich verändert und haben sich dann auch einige Leute groß über aufgeregt. Couldn't give less of a fuck. Aber deswegen ist es das gleiche Universum.
Eine sehr schöne Sache habe ich im Internet entdeckt. Man kann da einen Anzug finden, ist es, glaube ich. Man hat so Kostüme, die man halt wechseln kann. Und bei einem Outfit hat man so eine Spider-Cat, so eine Katze im Rucksack, die dann auch bei Attacken mit rausgesprungen kommt und den Gegnern eine langt mit ihrer Tatze. Das finde ich so unglaublich süß. Das ist alleine deswegen eigentlich fast schon ein Kaufgrund wäre, aber ich habe ja auch noch keine PlayStation 5.
Das ist ja auch Cross-Gen, das kannst du auf der PlayStation 4
durchaus spielen. Aber so Cross-Gen-Spiele auf der PlayStation 4, wenn ich weiß, dass ich mir nächstes Jahr sowieso eine PS5 hole, ich weiß ja nicht. Okay. Ich hole das dann nach.
Tu es.
Aber ja, sicherlich alles nett. So, jetzt kommt was, wo ich weiß, dass Matthias ein bisschen begeisterter sein wird. Und zwar hatten wir es in der letzten Folge auch schon zumindest mal angerissen. Demon's Souls wurde nochmal neu gebaut. Und ich sehe Matthias gerade so in seinen Stuhl so reinfließen.
Bin ich jetzt schon wieder am Reden? Hat Stevie? Haben Stevie oder Alex es nicht auch vielleicht gespielt?
Ich hab alle Hände.
Ja, ich habe es auch gespielt, aber ich bin noch nicht so sehr weit. Ich habe jetzt erst zwei, drei Bosse gemacht.
Ich hätte total gern gespielt, aber es ist mir leider noch nicht möglich, weil hier noch keine PS5 steht.
Hast du es denn damals auf der PS3 gespielt?
Nee, ich glaube, da war ich zu klein.
Stimmt, du bist ja erst 12, ne? 12 war es, oder?
Wann kam das Jahr? Wann kam das
Game raus? Nein, ich meine heute. Ich meine jetzt. Jetzt bist du 12.
Genau, ich bin jetzt gerade frisch 12 geworden. Nee, wenn es um 2009 rauskam, da war ich, was war ich da? Da war ich so 14. Ach, guck mal, ich hatte auch keine PS3 tatsächlich, deswegen.
Ich habe es ja auch nicht auf der PS3. Ich mache es jetzt mal kurz. Ich habe es auch nicht auf der PS3 damals gespielt. Ich bin großer Dark Blood Souls. Wie heißt das nochmal?
Dark Blood Fan.
From Software Fan. Soulsborne, genau. Ich bin großer Soulsborne Fan. Außer Sekiro. Kann mich mal am Arsch lecken.
Das habe ich gespielt.
Toll.
Ja. Aber dann erzähl doch einfach darüber.
Ja, reden über das Spiel von, was, 2019, 18? Ich weiß nicht mehr. 19. Demon's Souls nie gespielt. Ich habe mich sehr darauf gefreut, als ich es bekommen habe, den Code. Auch wenn ich keinen wirklichen Test darüber geschrieben habe, weil kein Outlet einen Test dazu haben wollte, weil alle waren, wir haben so viele Spiele gerade. Aber ich habe es in ein paar Überblicksartikeln auch reingepackt. Das ist dann immer meine Ausrede, wenn ich einen Key bekomme, sage ich, hier komm, ich hab da einmal in einem Satz das erwähnt. Aber ich habe das eins der wenigen Spiele dieses Jahr, die ich unumwunden, ohne Frage auch gespielt hätte, wenn ich nicht, also komplett ohne irgendwie beruflich da involviert gewesen zu sein. Also ich bin
vielleicht sogar krank gemacht dafür hättest. Das war kein guter Satz, aber
ich hab's noch nicht durch, leider. Weil dann doch beruflicher Kram wieder dazwischen kam. Solche Spiele wie ein Scheiberspank, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, kamen dann. Nö. Oder auch andere Sachen oder andere berufliche Dinge oder Leben halt kam dazwischen, sodass ich leider noch nicht durchgespielt habe.
Postbote auch mal.
Das ist auf jeden Fall ein Spiel, von dem ich weiß, dass wenn die Feiertage rum sind und ich zwischen den Feiertagen und auch im Januar dann wieder etwas mehr Zeit haben werde. Ich muss nicht mehr viel, es sind glaube ich noch so 2 oder 3 Bosse, die ich legen muss. Das sind ja verschiedene Welten, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, anders als jetzt in den anderen Dark Souls Spielen dann. Ist es so, dass du verschiedene Welten hast, die du zu jeder Zeit da gibt es keine Hürden irgendwie. Normalerweise ist ja so, du hast einen recht linearen Pfad, wo du her musst, so bei diesen Dark Souls und auch Bloodborns. Aber da ist es so, dass du irgendwie aus 6, 5 Welten wählen kannst und die jederzeit bereisen kannst. Und von diesen 5 Welten habe ich, glaube ich, schon 3 durch und muss halt noch 2. Die scheiß Giftwelt ist zum Beispiel noch offen, das ist immer die beschissenste Welt. Aber ja, es ist ein mega gutes Spiel. Es sieht total unglaublich gut aus. Ja, auch wenn es kein Raytracing hat, das ist dann auch wieder, wo ich denke, who gives
a care.
Es ist super. Ich habe es sehr gerne gespielt bisher. Ich werde es sehr gerne zu Ende spielen. Und ich kann immer noch nicht genau sagen, warum mich diese Spiele so faszinieren, weil eigentlich ich immer gerne auf einem einfachen oder normalen Schwierigkeitsgrad spiele. Ich eher geneigt bin, wenn ein Spiel mich zu sehr frustriert, dass ich denke, ja, dann leck mich doch, dann halt nicht. Aber dieses Spiel frustriert mich halt nicht, das ist das Ding. Diese Spiele frustrieren mich nicht. Die machen Bock, weil es ist einfach so ein gutes Kampfsystem und so eine faszinierende Welt. Es macht so viel Bock, dass sie mich eben nicht frustrieren, selbst wenn ich zum 10. Mal Endgegner nicht geschafft habe. Dann mache ich vielleicht mal eine halbe Stunde aus, aber während ich diese halbe Stunde aus habe, denke ich dann schon wieder, ich könnte jetzt mal so versuchen oder vielleicht level ich jetzt doch nochmal irgendwie ein bisschen auf und so weiter. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist eher ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen kann. Es ist eher wie so, es ist eines der wenigen Spiele, und das habe ich wirklich sehr selten, dass selbst wenn ich sie ausmache, ich drüber nachdenke und in meinem unbewussten Sein irgendwie sowas passiert, wie dass ich drüber nachdenke, dass irgendwas verarbeitet und ich dann denke, jetzt doch habe ich wieder Bock. Also, ja.
Ja. Mach Bock. So Pläne schmiedest für den nächsten Einsatz.
Ja, oder einfach irgendwie, es bleibt irgendwas Atmosphärisches hängen, es bleibt vielleicht irgendein was Musikalisches hängen, es bleibt irgendwas hängen, irgendwas Ästhetisches bleibt hängen, also sowas, dass ich selbst nächsten Morgen dann irgendwie aufwache und denke so, ich habe jetzt voll Bock, diese Spiele anzumachen. Das passiert mir tatsächlich sehr selten. So.
Ich glaube, da haben wir drüber geredet, als ich dich auf diesen Tetris-Effekt mal angesprochen hatte. Weißt du noch?
Hier oder irgendwann mal?
Nee, nicht im Rahmen des Podcasts, sondern in einem privaten Gespräch. Wer das nicht weiß, es gibt ein psychologisches Phänomen, das nennt sich Tetris-Effekt. Und das besagt so ganz kurz gefasst sozusagen, dass man von Videospielen und sicherlich auch von anderen visuellen Medien Halluzinationen bekommen kann.
Ich erinnere mich, ja.
Und ich habe mich früher, und auch in diesem Jahr hatte ich auch so ein Phänomen, habe ich mich immer für so leicht gaga gehalten, wenn mir das mal passiert ist. Und dann bin ich zufällig über einen Artikel gestolpert, der sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat. Und dann habe ich mich zumindest ein bisschen beruhigt gefühlt, weil das offensichtlich gar nicht so selten vorkommt und auch nicht zwingend problematisch ist, langfristig betrachtet. Dass man dann so vorm Schlafen gehen, man macht irgendwie die Augen zu und auf einmal spielen so so Situationen aus dem Spiel, oder man fährt einfach mit so einer mit so einer fiktiven Kamera durch die Spielwelt durch und sieht bestimmte Orte oder hört so eine Musik. Ich hatte das, ich kann mich erinnern, auch zweimal, ich weiche jetzt so ein bisschen vom Thema, aber ich finde es gerade einfach schön, da kurz mal drüber zu reden. Ich hatte es zweimal in meinem Leben, ich kann mich einmal erinnern, da saß ich im Kino, da war ich irgendwie noch ein Teenager und habe relativ regelmäßig am Rechner damals noch Chuzzle gespielt, was so eine Art ja, andere Form von Candy Crush, so eine Urform von Candy Crush war. Und ich habe auf diese Kinoleinwand geguckt und es war dunkel im Saal und dann habe ich so Spielzüge auf der Leinwand gesehen und dachte, okay, ich muss ein bisschen weniger Shuzzle spielen. Ja. Und dieses Jahr hatte ich es auch quarantänebedingt oder isolationsbedingt, als ich so viel Subnautica gespielt habe. Ich bin ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Spiel versunken. Also nicht im wahrsten, dass ich im Wasser gefallen bin, aber im Spiel geht es um Wasser und ich bin versunken und Metapher und so. Und in diesem Spiel kann man sich auch wirklich leicht verlieren. Und gerade wenn man nicht viel anderes drumherum gerade hat, womit man sich dann ablenken kann. Ich bin schlafen gegangen und bin in meinem Kopf so durch diese Unterwasserwelt geschwommen. Und teilweise waren dann auch so Furcht- und Schreckmomente dabei, weil das ist ja auch ein recht beklemmendes Spiel. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, es ist unglaublich faszinierend, dieses Spiel zu spielen, aber vielleicht muss ich gerade ein bisschen kürzer treten und das auch mal bewusst auslassen, ja. Tag oder so.
Das hatte ich auch bei Dark Souls tatsächlich. Habe ich auch mal einen Artikel für Grenzgamer darüber geschrieben, dass mit Geräusche plötzlich im wahren Leben ich Assoziationen hatte von irgendwelchen Schmiedegeräuschen, was dann doch nur ein Wasserhahn war, der getropft hat und solche Dinge. Das hatte ich auch ganz krass bei The Witness, als ich The Witness sehr intensiv gespielt habe über mehrere Wochen.
Ah, okay.
Dass ich diese ganzen Puzzle plötzlich in der Realität, was natürlich auch naheliegend ist, weil in dem Spiel The Witness sind in der Umwelt, in der Natur sind Rätsel versteckt, sodass es dann natürlich auch vielleicht naheliegend ist, irgendwie in einem Baum oder in einem Bus oder was auch immer plötzlich einen Rätsel zu sehen. Ja, ja, gut.
So. Ich glaube auch so wiederholende Elemente generell sind immer, deswegen ist es ja auch mit Tetris betitelt. Aber gut, so viel zu diesem Exkurs. Was man vielleicht abschließend noch zu Demon's Souls sagen müsste für Zuhörer und Zuhörerinnen, die überhaupt gar keinen Bezug dazu haben, das war sozusagen der Startschuss, ihr hattet vorhin gesagt 2009, ne?
Mhm. Ja.
Der Startschuss dieser Soulsborne-Spiele, genau. Noch bevor das erste Dark Souls rauskam. From Software hat auch vorher schon Rollenspiele produziert. Mhm. Aber das war so, damit haben die so eine ganz eigene Marke und ein eigenes Spielprinzip irgendwo etabliert.
Ja, so ein eigenes Subgenre, wenn man möchte,
ist dadurch entstanden. Genau. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich es spielen werde. Ich drücke mich ja sehr um diese Spiele.
Man muss in der richtigen Stimmung sein. Es ist genau das. Also keines dieser Spiele immer spielen. Ich muss in der absolut richtigen Stimmung sein. Ich muss die Zeit auch dafür haben. Ich darf nicht gehetzt sein. Und das ist natürlich alles sehr voraussetzungsvoll. Ja. Mhm. Ja.
Das ist vielleicht auch für mich, ich kann das gut nachvollziehen, der Grund, warum ich bisher jedes From-Software-Spiel immer so gespielt habe, dass ich so wie jetzt bei Demon's Souls eigentlich auch, dass man so 2-3 Stunden reinspielt und dann liegt es irgendwie ein halbes Jahr, bis man, man muss sich halt so mental darauf vorbereiten, man muss sich halt relativ, also regelrecht Zeit dafür einplanen, wenn man genau weiß, ey, dieses Wochenende habe ich wirklich von Samstag früh bis Sonntagabend nichts, dann mache ich nur das. Und dann rutscht das dann, also ich habe da quasi in dem Modus dann halt letztes Jahr quasi über Monate in vier verschiedenen unterschiedlich langen Phasen halt Dark Souls Remastered gespielt und jetzt halt dieses Jahr hat es das natürlich ganz praktisch ergeben mit dem ganzen Lockdown und so. Im April habe ich dann Sekiro ohne Punkt und Komma gespielt, um da alles zu machen. Mache mir so um Achievement und so gar nicht, aber Sekiro war eines der ganz wenigen Spiele, wo ich dann auch Platin gemacht habe, weil ich sowieso schon so tief drin war, dann dachte ich, die 2-3 Aufgaben noch.
Es ist so ein bisschen, deswegen, ich glaube, deswegen finde ich diese, das ist wirklich das Letzte zu diesen verfickten Soulsborne-Spielen. Das ist ähnlich, ich kenne das zum Beispiel, ich kenne das von Musik, ich kenne das von Literatur, von welchen Künsten auch immer, das ist plötzlich eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, jetzt findet mich die Literatur, die Musik hat mich jetzt gefunden, ich habe die schon vor 3 Jahren das erste Mal gehört, dieses Album, war so meh. Und plötzlich findet es mich. Und das habe ich bei Videospielen sehr selten. Und wenn ich das habe, dann ist es wirklich vor allem bei diesen Soulsborne-Spielen, dass ich plötzlich das Gefühl habe, jetzt ist plötzlich der Moment gekommen, wo ich den Zugang gefunden habe. Und dann ist es eher, es ist eher so ein Zusammenfinden dann plötzlich. Und das vielleicht kommt das irgendwann, wird es bei Sekiro sicherlich auch kommen. Bisher gibt mir das Spiel auf den Sack. Ja.
Alles klar. Stevie, ich hoffe, zum folgenden Spiel hast du ein bisschen was zu sagen. Ich glaube tatsächlich, du hast Hyrule Warriors Richtig gut ausgesprochen. Age of Calamity ist aber auch ein sperriger Titel. Du bist doch so ein Switch-Mensch. Du hast es doch bestimmt gezockt oder zumindest auf dem Schirm gehabt dieses Jahr.
Ja, Erzähl doch mal ein bisschen was. Also ich habe da ganz viele Emotionen zu dem Game, muss ich sagen. Von großer Liebe zu großem Hass ist da alles mit dabei, leider. Vielleicht fange ich beim Guten an.
Okay.
Ich bin generell großer Zelda-Fan und fand es toll, dass Nintendo irgendwie mal mit einem Game außerhalb der Hauptreihe kommt, das trotzdem eine Geschichte weitererzählt oder eben das erzählt, was vor Breath of the Wild passiert. Und zwar in wirklich schönen cineastischen Zwischensequenzen. Die sind toll gemacht, die sind vertont, auch mit den SprecherInnen vom Hauptspiel.
Und die sind wirklich cool. Und sehen auch so aus, ne, wie die Grafik von
Breath of the Wild. Genau, genau. Das ist so im Prinzip das ähnliche oder dasselbe Grafikgerüst. Auf den ersten Blick zumindest. Und das ist leider jetzt auch schon der Punkt, wo es wenig Spaß macht. Es läuft technisch wirklich, wirklich schlimm. Also wir haben es sogar mal im Koop ausprobiert, zusammen auf einem Bildschirm. Und also ich kann natürlich keine Frames zählen, aber es kommt dann eher einer Dia-Show ganz, ganz schnell nahe. Das macht wirklich wenig Spaß, wenn du ein Gameplay hast, das wirklich auf eine Schnelligkeit abzielt und auf so wirklich hohe Abfolgen von verschiedenen Verkettungen der Angriffe etc. abzielt. Und du dann aber halt überhaupt nicht siehst, was gerade passiert, weil du einfach Standbilder hast gerade nacheinander. Das ist im Koop wirklich fies. Wenn du alleine spielst, gerade Handheld, geht das. Dann ist halt ein bisschen ruckelig, aber man kann drüber hinwegsehen. Aber das trübt halt trotzdem so diesen Gesamteindruck, was sehr, sehr schade ist. Es gibt nämlich ganz viele Analysevideos online, die erklären, dass das alles vermeidbar gewesen wäre. Dass es wirklich einfach schlechte Programmierungen sind und Fehler, die gemacht wurden vom Studio. Das sind Dinge, die hätten nicht passieren müssen. Das könnte gut laufen.
War ja auch nicht direkt Nintendo, ne? Das war ja irgendwie sehr
Koei, glaube ich, ne?
Genau, es ist im Prinzip von den klassischen Machern dieser Warriors-Reihe. Und die haben auch
noch Wii U was gemacht. Ich wollte nur gerade so, wie wir das die ganze Zeit irgendwie machen, die Erklärung so ein bisschen hinterher schieben. Erst unsere Eindrücke und dann erklären, was das eigentlich ist.
Stimmt.
Das ist eine gute Variante.
Sorry dafür.
Nee, alles gut. Das ist ja mein Fehler sozusagen, das nicht erst zu machen. Aber wer die Warriors-Spiele gar nicht kennt, das ist eine Reihe, die geht schon sehr, sehr weit zurück. Ich glaube, mit der PlayStation 2 hat es so seinen Anfang genommen, mit Dynasty Warriors, dem ersten. Sogenannte Musou-Spiele, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Also so Massenschlachten-Spiele, in denen es auf den ersten Blick würde man sagen, es geht vor allen Dingen um Action und Button-Smashing und Gegner kaputthauen in sehr großem Stile.
Auf den zweiten
ist auch Blick natürlich ein zentrales Element, aber je weiter sich diese Spiele entwickelt haben, desto mehr taktische Elemente, beziehungsweise von Anfang an spielte eigentlich schon die Taktik auch eine große Rolle. Also man musste eine Karte, auf der man sich bewegt hat, immer im Blick behalten und während man sich durch Horden, Hunderte wirklich auch gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigte Gegner gekloppt hat, musste man immer schauen, wird hier gerade irgendwie ein zentraler und wichtiger Kommandoposten eingenommen, dann muss ich Einheiten dorthin schicken oder muss selber dorthin und muss dort irgendwie einen großen Boss niederknüppeln, währenddessen greifen die aber schon wieder, also ein bisschen Tower Defense meets, keine Ahnung, Button Smashing mit Rollenspiel Elementen drin, also man entwickelt dann auch die Figuren weiter und das wurde jetzt halt schon auf viele, also mit vielen anderen Franchises auch kombiniert. Es gab diese, Dragon Quest. Ich kam jetzt gerade durcheinander im Kopf mit Dragon Age und Dragon Quest. Ist es Dragon Quest?
Dragon Balls gibt es auch noch, ja.
Dragon Balls, ja. Aber da gibt es kein Warriors-Spiel bisher. Und jetzt gibt es halt Hyrule Warriors 2, glaube ich sogar. Und jetzt das dritte Age of Calamity, was angesiedelt ist in der Welt von Breath of the Wild. Und sozusagen, du hast gerade schon erzählt, die Vorgeschichte, also von diesen vier legendären Helden irgendwie die Geschichte erzählt, ne?
Genau, du erfährst im Prinzip, die Idee dieses Spiels war es, zu zeigen, wie sah es aus, bevor die Verheerung Ganons in Kraft setzte. Und du versuchst im Prinzip abzuwehren, was der Start von Breath of the Wild dann ist.
Ah ja, hat offensichtlich nicht so gut geklappt dann.
Naja,
toll, also, Stevie, hast sehr toll gemacht.
Ja, also echt, es funktioniert schon ruckelt, irgendwie. Ausrede. Du erfährst ganz viel Tolles über die ganzen Charaktere. Aber vieles war auch so ein bisschen Marketing-Wischiwaschi. Also es hieß halt so, hey, du siehst Hyrule, wie du es noch nie gesehen hast, weil es ist noch vor der Katastrophe. Aber eigentlich ist es 1:1 dieselbe Spielwelt und es sieht schon alles so ein bisschen kaputt aus. Du merkst halt, die haben ganz schön Ressourcen gespart. Es ist nicht so, dass du irgendwie in einem total belebten Hyrule jetzt irgendwie unterwegs bist, wo viele Menschen noch leben und noch Dörfchen und so existieren, sondern das ist schon sehr die Spielwelt aus dem Hauptspiel von der Switch.
Ja, schade drum. Also das war was, also ich bin kein Fan von dieser Art von Spielen, aber das war was mich echt gereizt hat. Und als ich dann gehört habe, was für ein technische Vollkatastrophe das ist, habe ich es mir dann doch nicht geholt. Das wäre so perfekt jetzt auch für die Feiertage gewesen.
Ja, also mit viel Liebe kann man es durchstehen. Es macht doch Spaß, um auf diese Zwischensequenzen hinzuarbeiten, aber die Abfolge ist mal dieselbe. Du hast so eine Zwischensequenz und dann spielst du so um die, keine Ahnung, Viertelstunde bis zu 30 Minuten auf so einem Schlachtfeld. Ein relativ repetitives Kampfsystem hast du dabei natürlich irgendwie. Und es ruckelt halt wirklich krass. Du musst eine halbe Stunde leiden, damit du dann in 2 Minuten cooles Cinematic bekommst. So, also vielleicht ist die bessere Wahl, wenn du nur auf die Geschichte stehst, auf YouTube zu gehen und dir einfach diese Zwischensequenzen aneinander gecuttet anzugucken.
Okay. Ist das nicht bei jedem Videospiel besser als das eigentliche
Spiel? Naja, es gibt ja auch Spiele, die haben ein tolles
Gameplay. Das ist eine steile
These. Würde ich behaupten. Ja,
ich wollte nur ein bisschen kontrovers sein.
Ja, ja, du wieder, ne? Du kleiner Kaktus, musst wieder rumpieksen. So, von einer technischen Katastrophe zur technischen Katastrophe des Jahres und zum großen Elefanten im Raum. Ihr freut euch sicherlich schon alle sabbernd auf das folgende Spiel. Es geht natürlich um Cyberpunk 2077.
Kevin. Ich hab so gehofft, dass wir jetzt wirklich drüber reden oder ist das eine Sonderfolge? Da haben wir doch jetzt gar nicht die Zeit. Also da wissen wir gar nicht, wo man anfangen soll bei dem Spiel. Das ist ja
jetzt auch ein
Medienkrimi, der immer noch im Gange ist. Ja, Steve, sag schnell was.
Ich würde, glaube ich, vorschlagen wollen, dass wir vielleicht sogar bis Januar oder Anfang Februar warten, weil da soll das letzte große Update für die Last-Gen-Konsolen kommen. Und ich glaube, dann können wir nochmal besser diesen Krimi von ganz am Anfang bis ganz zum Schluss auf, ja, wie soll ich sagen, aufdröseln und durchgehen durch die Timeline der Geschehnisse.
Ja. Ja. Lasst uns das gerne machen, aber lasst uns trotzdem, wir können keinen Jahresrückblick machen, ohne dieses Spiel zumindest mal angerissen zu haben.
Ich kann ja gerne mal vielleicht mein kleines persönliches Ugly. Also ich nehme vorweg, es gibt sehr viel Good nach wie vor, finde ich. Also ich, gerade heute ist ja ein Artikel auch erschienen, wo ich mit anderen Leuten beim Spiegel unsere besten Spiele des Jahres und ich habe durchaus Cyberpunk auch mit reingepackt. Mit vielen Prämissen, die man beachten muss.
Fanboy.
Also, ne, da steht drin, es gibt mega viele Probleme von inhaltlich sowohl als auch technischer Natur, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Mein persönliches Ugly, neben all dem Ugly, was es sowieso schon gibt, was aber medial überall auch schon ausgebreitet wurde, zu Recht ausgebreitet wurde, von Crunch über Probleme mit Epilepsie, über Probleme von Transmenschen, die Darstellung von Transmenschen und anderen sogenannten Minderheiten, marginalisierten Menschen, war, dass die PR, und nein, nicht die PR, doch auch die PR, aber dass die allermeisten Menschen, bis auf wenige Ausnahmen, von denen ich noch nicht genau weiß, warum sie Ausnahmen sind, ich will jetzt niemandem unterstellen, dass da Geld geflossen ist, deswegen sage ich das jetzt gar nicht, aber dass die allermeisten Menschen
nur
2 Tage hatten, dieses Spiel durchzuspielen. Und das diese 2 Tage waren ein Wochenende. Und es ist jetzt natürlich mega so First World Problems, ist mir vollkommen klar. Aber trotzdem ist das halt, dann bin ich lieber, dann sage ich, fände ich es besser, wenn die sagen, es gibt gar keine Pressemuster. Und alle können dann sich irgendwie das Spiel um 12 Uhr nachts holen, so kaufen, auf Kosten der Redaktion oder was auch immer. Und dann ist halt irgendwie Fair Game für alle, aber dieses natürlich zu wissen, alle haben jetzt Freitag späten Nachmittag dieses Spiel bekommen, Montag später Nachmittag ist die Deadline zu Ende. Natürlich ist dann mega Druck dahinter und natürlich weiß dann jeder und jede, jetzt habe ich genau 2 Tage Zeit, diese Scheiße durchzuspielen. Und das ist natürlich, trübt das auch. Ich finde, da tut sich auch kein Studio einen Gefallen mit, weil natürlich trübt es auch auf eine gewisse Art und Weise so eine Art des Spielens den Eindruck, als wenn ich mir Zeit lassen kann, als wenn ich tatsächlich irgendwie das Spiel atmen lassen kann und also auch seine Magie wirken lassen kann, ja. Und dennoch, ich war erstens sehr froh darum, dass dieses Spiel nicht irgendwie 40, 50 Stunden lang war, weil sie es sonst nicht hätte durchspielen müssen und das hätte natürlich auch in der Besprechung gestanden, hätte drin gespannt, dass es nicht möglich war, in sehr kurzer Zeit es durchzuspielen. so stand jetzt nur drin, in Anführungszeichen, nur drin, dass wir es halt, dass wir ganze 2 Tage Zeit hatten, uns das reinzuballern. Nicht wir, ich in diesem Fall. Aber ja, das ist ein Ugly, was mich wirklich angepisst hat. Und dann im Nachhinein halt sich auch rausstellte, dass es einen absoluten Grund dafür gab, weswegen es auch nur die PC-Version war, die man vorab spielen konnte und nicht die Konsolen-Version, die offizielle war. Ja, da musst du erst noch ein Patch und der kommt erst in letzter Minute und dann ist aber auch alles super. Ihr könnt es deswegen nicht vorher spielen und ja, ja, aber das fand ich ist sowas, weil es gibt auch Gegenbeispiele von großen Blockbustern dieses Jahr, die erschienen sind, wo man locker 2 Wochen das im Vorfeld bekommen hat und es in Ruhe spielen konnte und deswegen sich auch Gedanken machen konnte, was möchte ich überhaupt darüber schreiben. Ja, das war mein Ugly, mein ganz persönliches Ugly zu den vielen Uglys, die es noch gab in diesem um das Spiel herum. Ja, aber ansonsten finde ich es auf jeden Fall auch eine gute Idee, dass man sich eventuell im Januar nochmal dazu mehr Zeit nimmt und dann ein bisschen länger drüber spricht, ja.
Also, eine Sache, die ich dazu sagen möchte, die hat jetzt auch nicht konkret mit dem Spiel zu tun, sondern eher mit dem, was im Vorfeld schon passiert ist. Ich hatte oder habe den Eindruck, dass mehr als bei anderen Blockbuster-Titeln, von denen man das ja auch schon gewohnt ist, schon sehr, sehr lange im Vorfeld quasi alle Narrative um dieses Spiel herum fertig gestrickt waren von Seiten der Fans und der potenziellen Käuferschaft. Es gab da keine Grautöne mehr. Es war entweder bist du dieser sehr, sehr aggressiven und sehr edgigen und auch viel zu hochfrequentierten PR-Maschine auf den Leim gegangen, hast dich entschieden, ein Fan dieses Spiels zu sein, schon lange bevor es rauskam, und dann einfach nicht mehr zulassen können, dass jemand da Kritik dran äußert, egal was es dann am Ende tatsächlich wird. Auch so ein bisschen natürlich vor dem Hintergrund, dass The Witcher 3 so ein Riesenerfolg war. Das heißt, bestes Spiel, bestes alles aller Zeiten, so. Das war die eine Geschichte, die vorher schon fertig erzählt war, bevor dieses Spiel überhaupt erschienen ist. Und die andere Geschichte war, das ist das Schlimmste auf der Welt, was es gibt. Das kann gar nicht, das will ich nicht. Die sollen alle, die Entwickler, die sollen sich mal alle einen neuen Job suchen und so weiter. Diese 2 Geschichten gab's. Und ich möchte jetzt nicht von der Hand weisen, dass ich mich habe auch von Emotionen im Vorfeld treiben lassen, im Sinne von, es ging mir hart auf den Sack, wie dieses Spiel angekündigt, beworben, vermarktet wurde. Alles da drumherum ging mir richtig auf den Sack. Vor allen Dingen, weil das zu einer Zeit passiert ist, in der ich ja noch selbst mit im Büro von Ströer Media gesessen habe und das dann halt leider auch, ich musste mich dem aussetzen und teilweise mussten wir es auch behandeln, wobei wir dann auch ja irgendwann gemerkt haben, die Leute können das teilweise nicht mehr hören. So, da wurde jede Nicht-Information als News irgendwie rausgeballert. Jeder
Handreiche der PR, ganz einfach, ne? Also vorgefertigt, hier, guck mal, es gibt Pimmel in dem Spiel, 23 News darüber.
und alles, was es nicht gibt, war auch immer eine News. Es wird nicht, keine Ahnung, dies und jenes, krass, Cyberpunk. Also dieses Spiel war so ein unfassbares, so ein Monolith, so ein Mysterium, schon weit, weit im Vorfeld zur Veröffentlichung, dass es quasi auch gar keine wirklich, also man konnte schon davon ausgehen, dass es keine so richtig besonnene Auseinandersetzung damit geben wird, sobald es rauskommt. Und dann diese 2 Tage, die Spielekritiker hatten. So, also klar, als Spielekritiker versuchst du dann irgendwie so neutral wie möglich zu sein, aber du bist natürlich auch, du bist ein Mensch, du bist irgendwie...
Oh, wie hast du mich gerade genannt?
Entschuldigung, das kommt nicht mehr vor. Herrgott.
Ja, oder Herr, so. Du bist Herrgott, ja. Ja, und ich fand auch, also ich habe, natürlich versuche ich nicht objektiv zu sein, aber ich versuche immer fair zu sein, also objektiv.
Ja, das ist klar, das sein, stimmt, das habe ich vielleicht gerade quatschig gesagt.
Hast du, ich weiß gar nicht, war jetzt auch keine Kritik an dir.
Ich glaube, ich habe neutral gesagt, das ist auch Käse.
Ja, ja, aber einen gewissen Ort von Neutralität zu finden ist schon wichtig. Auch wenn diese Neutralität nicht Objektivität bedeutet, ist es trotzdem versuchen, selbst irgendwie eine einigermaßen neutrale, zu sich selbst Position einzunehmen. und zu seinen Vorurteilen und zu den Vorannahmen einzunehmen. Und dann, ich fand es auch befremdlich, als dann diese Metacritic von 91 kam, und ich habe auch jetzt heute noch irgendwie Besprechungen in Zeitungen gelesen, wo es heißt, Cyberpunk ist das aufregendste Videospiel seit Jahren. Und ich denke so, ist das das erste Videospiel, das du auch seit Jahren gespielt hast, wenn das das aufregendste für dich ist? Weil, was ist, also, wie gesagt, es ist ein gutes Spiel und ich fand es total interessante Ansätze, aber das aufregendste Spiel, dafür ist das Spiel, also das, was ich mache in dem Spiel, bei weitem nicht aufregend genug, als dass ich das aufregendste Spiel seit Jahren nennen würde. Es ist vielleicht es ist ein tiefes Spiel, es hat durchaus Materie, Dinge da, über die man schreiben kann, über die man nachdenken kann, aber das aufregendste Spiel seit Jahren, und da waren ja einige in ihren Superlativen wirklich, wieder ganz vorne mit dabei, vor allem in der Spielepresse, die dann halt irgendwie, ne, das als
ja, Meisterwerk ist ganz direkt oft gefallen.
Ja, und ich denke so, warum muss es denn ein Meisterwerk sein? Kann es nicht einfach nur ein gutes Spiel sein, das aber auch viele Probleme hat, das hoffentlich über die Jahre oder die Monate besser wird, dass Leute auch durch, wo es genug Kritik dran gibt, die man auch benennen sollte, kann es nicht einfach das sein, warum muss es denn das Meisterwerk sein? Also wo muss man dann auch selbst als Kritikerin diese Stellung einnehmen. Also ich habe da wirklich versucht, einigermaßen neutral zu sein, habe in meiner Besprechung zumindest Sachen, die mir echt gut gefallen haben, die auch hängen geblieben sind, aber genauso auch die Sachen, die nicht gut sind. Und das ist zum Beispiel diese Ambition, eine Geschichte zu erzählen von irgendwelchen Firmen, die Leute unterjochen und gleichzeitig krassen Crunch zu machen. Irgendwie zu sagen, wir sind ein futuristisches Spiel, in dem es total krasse Technologien gibt und alles ist irgendwie anders als heute, aber gleichzeitig sind die gleichen mega krassen Stereotype drin, die wir heute erleben. Also nicht weitergedacht auf irgendeine Art und Weise, sondern einfach eins zu eins genauso wiederholt, wie wir das, was wir heute alles kennen. Also da ist vieles drin, wo ich denke, das ist nicht aufregend, das ist eher langweilig. Neben dem sind da trotzdem noch spannende Sachen drin, aber dann, ja, wie gesagt, warum diese Superlativen? Das verstehe ich nie in einem Videospiel. Oder
nicht in allem. Das ist wie so oft im Leben, dass Menschen sich auch schwer damit tun, so augenscheinlich widersprüchliche Dinge, die zur gleichen Zeit existieren, zu akzeptieren. Also es ist halt leichter, irgendwie sich auf ein Extrem in diesem Kontinuum festzulegen.
Aber genauso auch andersrum. Das
ist nicht halt so anstrengend.
Die Leute, die sagen irgendwie, da sind fiese Stereotype drin, deswegen ist das gesamte Spiel Trash und deswegen sind alle Leute, die daran gearbeitet haben, keine Ahnung, homophob. Nein, sind sie höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe mit Leuten auch gesprochen, wo ich mir recht sicher bin, dass sie es nicht sind. Weil sie eventuell auch selbst homosexuell sind. Also auch da hat das Gleiche, diese Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen, was absolut in Ordnung ist, dass es existiert und dass man aushalten muss und auch beschreiben kann, ohne direkt irgendwie, wie gesagt, eine Superlative auf ein oder andere Seite zu verfallen. Ja. Das ist echt anstrengend. Ja. Gut, reden wir mehr im Januar
drüber. Genau, mehr dazu im Januar. Vielleicht dann zur Auftaktfolge des nächsten Jahres. Und dann vielleicht auch mal wieder mit den anderen beiden. Eigentlich wollten heute Lisa und Mandy noch dabei sein. Bei der einen hat es aus technischen Gründen nicht geklappt, bei der anderen weiß ich es gar nicht.
Da sie hat uns inzwischen geschrieben, dass sie noch gekocht hat und vergessen hat. So viel
Prioritäten im Leben.
Ja. Heißt das, du hast kein Spiel mehr auf der Liste, oder? Oder was?
Ich hab Spiele noch, die zu meinen persönlichen High- und Lowlights gehören. Aber was so die großen Spiele des Jahres angeht, sind wir tatsächlich dann mit Cyberpunk auch durch.
Okay, dann muss ich mal nachhaken. Denn eigentlich ein Spiel, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe, was für mich eigentlich so das quintessentielle 2020-Spiel ist, hat jetzt bei dir komplett gefehlt und das wäre nämlich Animal Crossing gewesen.
Ja, wollte ich nämlich genau, das wollte ich
auch sagen. Ach du meine Güte. Ja, das habe ich nicht vergessen. Ich wollte, dass ihr selber drauf kommt. Okay.
Da hast du jetzt aber einen Streich gespielt, du.
Ihr habt's
Gott sei Dank haben wir es rausgefunden.
Ich glaube nämlich, genau das, was Quintessenz, ich glaube, wenn man wirklich an 2020 zurückdenkt, dann wird es nicht The Last of Us 2 sein, dann wird es nicht Cyberpunk sein, es vielleicht sogar nicht die Konsolen, die neu erschienen sind, es wird vor allem Animal Crossing sein, weil es halt in Verbindung ist mit einer Pandemie und alle Leute suchen sich etwas, was sie machen können und viele Millionen, Millionen und Millionen Menschen finden Animal Crossing.
Ja. Also ich habe das auch nicht gespielt, aber ich habe natürlich viel dazu gelesen. Ich habe das deswegen nicht gespielt, weil das halt so
casual, ne?
Nee, gar nicht, aber das ist so eine Art von Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist ja sehr meditativ irgendwie, glaube ich. Also man muss sich selbst so kleine Ziele irgendwie in dem Spiel setzen, aber man braucht auch keine Ziele, um das genießen zu können. Man kann auch einfach so ein bisschen in dieser Welt umher wandern und irgendwie eine Spinne fangen. Und wie ihr vielleicht schon raushört, ich weiß nicht besonders gut, wie sich das anfühlt und wie man das beschreiben kann, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht fehlt mir deswegen auch der Zugang, weil ich mir nicht so richtig viel darunter vorstellen kann, was mich daran reizen könnte. Das wäre doch jetzt mal eine gute Gelegenheit für euch, mir das zu erklären.
Dann fasse ich das ganz kurz. Im Grunde startest du einfach als Inselbewohner oder Inselbewohnerin quasi auf einer kleinen Insel. Und da gibt es dann den Tom Nook, der stellt ja quasi eine Art Kredit aus, damit du da dein Haus finanzieren kannst. Und eigentlich ist dann so das langfristige Ziel, einfach nur diesen Kredit abzubezahlen. Das kannst du halt machen, wie du willst. Du kannst Obst pflücken, du kannst irgendwelche Aufträge annehmen, du kannst fischen gehen.
Prostituieren.
Genau. Und eigentlich kannst du sozusagen machen, was du willst, kannst das machen, worauf du Lust hast. Das Spiel schreibt dir da sehr, sehr wenig vor. Es geht wirklich einfach nur darum, langfristig ein bisschen Geld zu sammeln. Aber das musst du auch nicht. Du hast keinerlei Zeitdruck oder irgendwas. Ich habe gerade eine Katze auf der Schulter. Deshalb muss ich ein bisschen hier. Weiß nicht, ob man das hört.
Bilder bitte. Bilder.
Und dadurch ist es halt sehr, sehr entschleunigt, sehr meditativ. Mhm. Niemand macht dir da Druck und du kannst dich da halt ein bisschen sozusagen selbst entfalten. Das ist ein bisschen, ich glaube, man kann es auch ganz gut mit dem Sims-Spielen vergleichen, wo man einfach gerade jetzt, ich glaube, bei neueren Sims-Spielen ist es ein bisschen anders, wo man wurde dann auch altern und sterben können und so, aber einfach dieses ganz alte Sims hier, einfach mach das, worauf du Lust hast, was dich glücklich machst. Und du kannst dich halt auch sehr gut darin einfach so ein bisschen selbst entfalten. Also zum Beispiel, meine Freundin spielt das immer noch jeden Tag, weil sie da permanent neue Motivationen und Ideen und kreative Einfälle hat, was sie an der Insel noch machen kann und da wieder ein kleines Projekt und hier nochmal das Haus neu einrichten und jetzt habe ich diesen neuen Gegenstand bekommen, dann baue ich da einen kleinen Raum rum. Also es ist so eine, ist halt so ein Schneeball an Kreativität, der da drin steckt und was aber, glaube ich, vor allem auch dadurch funktioniert, weil es halt so entschleunigt ist. Du kannst dich da quasi nicht durchgrinden, sondern du musst bei ganz, ganz vielen Sachen im Spiel musst du dann wirklich einfach bis zum nächsten Tag warten, bis du da weitermachen kannst, was man ja jetzt gerade beim Mobile-Spielen und so irgendwie auch immer mal wieder als Kritik auslegen kann, weil man dann natürlich gegen Echtgeld da irgendwie das beschleunigen kann. Aber bei dem Spiel gehört das quasi grundsätzlich so zur Designphilosophie dazu, dass dich das Spiel quasi dazu auffordert, dir bloß keinen Stress zu machen, sondern das schön langsam angehen zu lassen.
Ja, gerade das finde ich auch super, okay, du kannst jetzt hier was bauen, aber es ist halt erst morgen fertig. Du kannst jetzt währenddessen was anderes machen. Du kannst auch einfach ausmachen und schlafen gehen. Also wirklich schlafen gehen, im echten Leben schlafen gehen und auf den nächsten Morgen warten. Aber wie geil wäre es bitte, wenn man sich in Animal Crossing prostituieren könnte? Tatsächlich ist das für dich.
Also dann hätte es mich auf jeden Fall.
Ich finde das geil. Spiel
des Jahres 2021. Dann könnt ihr an meinem Tom
Stevie, Nook hast du es denn auch gespielt? Du hast doch eine Switch, oder?
Ja, ich habe da ein bisschen reingespielt.
Ja, und?
Ich habe da ein bisschen reingespielt, ein paar Stunden investiert für über ein paar Wochen. immer mal wieder auch angemacht. Das finde ich auch das Coole an dem Game, dass du halt irgendwie jedes Quartal so dein Update hast. Und das ist wie Frühling, jetzt gerade ist das große Winter-Update oder seit ein paar Wochen ist das Winter-Update draußen. Jetzt liegt halt Schnee, es gibt wieder neue Items, neue Aktivitäten. Und das sorgt irgendwie einfach immer dafür, finde ich, dass man das halt alle paar Wochen mal wieder rauskramt, wenn man es nicht jeden Tag spielt. Und ja, das begleitet sich halt dadurch irgendwie, weiß nicht, das ganze Jahr über das Game. Und ich freue mich irgendwie drauf, was sie noch nächstes Jahr draus machen. Ein paar Kritiken sind ja auch laut geworden, dass das Game, als es rauskam, so ein paar Dinge vorenthielt, die vorherige Serienableger schon hatten. Also Features, die vielleicht relevant sind für viele Fans, die jetzt erst nach und nach nachkommen. Und ich glaube, so langsam kommt man an den Punkt, wo das Spiel so groß ist wie auch schon die Vorgänger. Und wenn jetzt aber im nächsten Jahr eben kontinuierlich weitere Updates kommen, dann glaube ich, bekommt sogar diejenigen Menschen, die irgendwann mal ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, da fehlt mir Content.
Und ich glaube, was auch gerade im Kontrast sozusagen zum Weltgeschehen im Frühling 2020 dieses Spiel dann so verlockend gemacht hat, ist einfach, dass es so in jeder Hinsicht, im Englischen sagt man wholesome ist. Also es gibt sozusagen nicht mal den Ansatz irgendeiner Art von Böswilligkeit, sondern einfach alles in dem Spiel ist irgendwie, ist einladend, ist motivierend, ist quasi encouraging, ermutigend und Ja, es ist einfach, ich glaube, das war genau das, was einfach irgendwie die Welt genau zu dem, die Frage ist, wenn das Spiel ein Jahr eher oder später rausgekommen wäre, wäre es eine vollkommen andere Situation, aber genau in diesem Kontext, das war so Topf, trifft Deckel.
Ja, es wäre erfolgreich gewesen davor, es war ja schon vorher immer eine sehr erfolgreiche Serie für Nintendo, aber dieses Ausmaß, die es bekommen, und auch bis heute hat, ich sehe immer noch irgendwie in meinem Twitter-Feed Leute, die eigentlich nicht viel mit Videospielen zu tun haben, irgendwie Screenshots posten oder sonstige Sachen machen. Also da ist immer noch durchaus, das ist, ja, wie du schon sagst, man macht es ab und zu einfach wieder an. Und ich finde halt vor allem, dieses Spiel ist nicht übergriffig. Es ist nicht ganz, wie zum Beispiel Demon's Souls, was natürlich mega fordernd ist und ganz viele Sachen von dir will gleichzeitig, die du machen sollst. Ist es halt, dieses Spiel ist so, ja, mach, was du willst, hab Spaß, tschüss. Das ist so dieses
Spiel. Dem Spiel ist sozusagen egal, ob du da bist oder nicht. Es freut sich, wenn du kommst.
Ganz im Gegenteil. Es freut sich, ja genau, es freut sich total, wenn du da bist. Es liebt es, wenn du da bist. Und es ist traurig, wenn du nicht da bist. Aber es ist gleichzeitig halt einfach nur einladend. Aber es ist nicht so, und wenn du nicht da bist und wieder zurückkommst, dann ist alles anders. Und
dann brennt die Insel.
Richtig, du musst alles retten. Und sondern es ist einfach, ach, schön, dass du wieder da bist. Lass uns weitermachen. So, ja. Es ist wie No Man's Sky, nur sehr viel lieber.
Ja, schön.
Aha. Schön. Ich finde, ich weiß nicht, ob du noch einen Menüpunkt hattest, René.
Ich hätte noch eine Kleinigkeit, aber
ja,
jemand gerade große Eile?
Nee, ich hätte ja sonst zum Abschluss vielleicht noch mal eine letzte Frage gestellt, die ich ganz interessant gefunden hätte. Aber was hast du denn noch für eine Kleinigkeit?
Die Kleinigkeit wäre, also ich hätte jetzt hier noch Spiele, persönliche Spiele, die irgendwie besonders gut oder schlecht empfunden wurden, aber vielleicht ist es dann auch zu Listicle-artig. Mhm. Ich würde euch gerne was Persönliches einfach fragen. Mhm. Auch ganz, ja, losgelöst jetzt mal vom Kernthema Videospiele. Was wünscht ihr euch für das nächste Jahr?
Boah. Stevie. Das ist eine super schwere Frage. Ich glaube,
ja, ich weiß.
Ich hoffe einfach darauf, dass hier und da ein bisschen Normalität einkehren darf im echten Leben. Aber dass vielleicht ein paar Dinge, die wir uns dieses Jahr angeeignet haben, aus der Not heraus bleiben. Klingt ein bisschen abstrakt, aber ich habe dieses Jahr noch mehr gemerkt als sonst vielleicht, wer im Freundeskreis besonders nahe steht, weil man die Person vielleicht sogar öfter gehört hat als zu einer Zeit, wo man sich noch treffen konnte. Und das fände ich im neuen Jahr toll, wenn die Personen, die einem sehr nahe stehen, immer noch so nah bleiben irgendwie. Genau. Und man sich so ein bisschen darauf fokussieren kann einfach. Ja. Mhm. Weiß nicht, ob zu abstrakt, aber ja.
Nee, ich kann das total nachvollziehen. Matthias, du hast gerade geschnauft, als ich die Frage gestellt habe. Mhm. Ich weiß, sie ist auch ein bisschen fies. Ihr müsst jetzt auch hier nicht die perfekte Antwort geben.
Auf einem globalen Level wünsche ich mir, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen und dadurch die Pandemie eingedämmt wird und schlussendlich verschwindet. Auf einem persönlichen Level wünsche ich mir etwas mehr Entspannung, etwas mehr. Ich bereue nicht, wie viel ich die letzten Monate gearbeitet habe, weil es nicht allzu viel anderes zu tun gab, aber ich bin froh, wenn ich dann im Februar auch tatsächlich wieder andere Dinge außerhalb der Arbeit mehr machen werde und wie ich wieder mehr sinnlose Dinge mache, wie in die Oper zu gehen, ins Kino zu gehen, auf Konzerte zu gehen.
Wir haben noch einen Besuch offen.
Wir haben einen Besuch offen. Stimmt. Wir zum Beispiel gucken uns das Requiem dann von Verdi an. Oder was, Mozart? Verdi?
Nee, Verdi.
Verdi an. Solche, in Anführungszeichen, sinnlosen Dinge im Sinne von, sie sind nicht zielführend, weil ich dann irgendwas daraus mache, sondern einfach nur, weil ich sie erleben möchte. Davon möchte ich wieder, ich möchte mehr Erlebnisse wieder haben. Weil ich muss auch sagen, 2020 war für mich kein furchtbares Jahr. Es war auch da wieder auf persönlicher Ebene, globale Ebene, klammere ich jetzt aus, aber es war von März bis jetzt ein einziger Brei. Also es gibt das ist kein Höhepunkt, es war so eine Flatline. Eine Flatline ist immer noch viel besser als irgendwie einen, als wenn es stark nach unten geht. Bin froh über die Flatline. Aber ich hätte gerne wieder Ups and Downs in 2021. Ja.
Alex, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich denke, ganz ähnlich ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns alle wünschen, dass sich die weltweite medizinische Situation im nächsten Jahr sobald wie möglich und sobald es halt technisch geht und medizinisch geht, wieder erholt. Dass wir dann auch natürlich unseren Alltag wieder, dass da eine Normalität einkehrt, aber dass eben auch, ich sag mal jetzt, diese Erfahrung und irgendwie die Lehren daraus auch nicht verloren gehen, sondern dass wir zum Beispiel auch wieder lernen oder quasi langfristig weiter ein Bewusstsein dafür haben, zum Beispiel die vermeintlich selbstverständlichen Sachen im Leben wertzuschätzen, auf die wir jetzt teilweise verzichten mussten, weil wir es nie in Frage gestellt haben. Ja. Was ja ein bisschen auch in die Richtung geht, was Stevie meinte, dass man plötzlich zum Beispiel auch gemerkt hat, wer im Freundeskreis eigentlich eine große Rolle spielt, was man vorher gar nicht dachte. Dass wir sozusagen als ja weisere Menschen aus der ganzen Sache am Schluss rausgehen, dass nicht alles nur umsonst war.
Und du, René?
Ja, ich habe die Frage gestellt und mir gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht vorhin. Also zumindest keine so ernsthaften, wie die jetzt euren Antworten entsprechen würden. Ja, ich denke, dass wir alle d'accord sind, wenn es darum geht, uns zu wünschen, dass einfach so schnell wie möglich wieder eine Situation eintritt, in der man sich auf eine gewohnte Art und Weise begegnen kann, in der man vor allen Dingen Pläne machen kann. Ich habe gemerkt, dass es mir total aufs Gemüt schlägt, dass ich eigentlich nicht mit einer größeren Sicherheit über einen Zeitraum von wenigen Tagen, manchmal im besten Fall Wochen im Voraus, mir Sachen vornehmen kann. Ich habe es als sehr frustrierend und teilweise niederschmetternd empfunden, diese Pläne zu machen und die immer wieder quasi durchkreuzt zu bekommen von ja, Mächten, die größer sind als wir alle und auch als die Politik, die die große Aufgabe hat, das auf einer nationalen und auch internationalen Ebene zu bewältigen. Dass dieses Gefühl der Ohnmacht hat mich tatsächlich auch ziemlich runtergezogen zwischenzeitlich. Also im Gegensatz zu Matthias hatte ich durchaus Phasen, in denen es keine Flatline war, sondern auch mal ein bisschen ins Tal hinunterging und dann aber so der Ausgleich fehlte, dass es dann auch mal etwas steiler nach oben ging. Was jetzt nicht heißt, dass ich nur oder dass ich keine guten Momente in diesem Jahr hatte. Das waren dann unvorhergesehene Momente und Momente, die ganz anders waren, als ich mir die im Vorfeld irgendwie hätte ausmalen können. Mhm. Und wenn es halt irgendwie Zoom-Calls dann mit Freunden und Freundinnen waren oder solche Sachen oder Erlebnisse, die man auf der Arbeit manchmal hatte, was weiß ich. Oder keine Ahnung, ich hatte auch die Momente, in denen ich einfach mal in die Stadt oder auch so hier ein bisschen in das grünere Umland hinausgelaufen bin und dachte, fuck, die Welt ist eigentlich auch, die sieht schon schön aus. Also wenn man sich mal aus diesem wortwörtlichen Kasten seiner Wohnung und dann dem mentalen Kasten befreit und anguckt, worauf man sich eigentlich die ganze Zeit oder wonach man sich die ganze Zeit sehnt, nach dieser Welt da draußen und die zusammen erleben und teilen zu können mit anderen Menschen, das ist es, also das lohnt sich. Es lohnt sich zu warten, dass es alles wieder schöner wird oder normaler wird und nicht nur zu warten, sondern halt auch aktiv dazu beizutragen.
Ja.
Und das ist meine Hoffnung, die ich habe. Ja. Und wenn ich, bevor du, Matthias, bevor du nochmal einsteckst, wenn ich noch meine vorbereiteten, vermeintlich lustigen Antworten auf die Frage geben kann, ich möchte, dass im Jahr 2021 kein Mensch mehr über El Hotzo spricht. Gut. Und natürlich gehört das Patriarchat nach wie vor abgeschafft.
Ja.
Und das waren meine fantastisch lustigen Antworten.
Ich möchte gerne noch mit einer sentimentalen Antwort schließen, denn ich finde auch, dass anno, lass es Juli, August 2020 gewesen sein, als wir alle zusammen in einem Biergarten saßen und speisten und die Idee entstand, diesen Podcast zu machen und daraufhin ein WhatsApp-Gruppenchat entstand, dieser eigentlich jeden Tag mit Nachrichten befüllt wird.
Das stimmt.
Und Diskussionen hervorgerufen haben und das tatsächlich, finde ich, die meisten von uns durch 2020, obwohl wir davor oftmals in einem Büro saßen und sonstige Sachen, wir trotzdem irgendwie, finde ich, einen regeren Kontakt und Austausch hatten als zuvor. Und ich finde, das ist doch eigentlich auch mal ein ganz schöner Ausklang für diesen Podcast. Mhm.
Dem kann ich nur zustimmen, ja, auf jeden Fall.
Ja. Sehe ich ganz anders, finde ich überhaupt nicht.
Ich mag mich alle nicht.
Ich habe die schon stumm geschaltet, die Gruppe.
Manchmal schalte ich sie stumm, vor allem wenn ihr auf die Idee kommt, um 12 Uhr nachts noch irgendwie 25.000 Nachrichten hin und her zu schreiben, dann denke ich, komm jetzt mal
für so Sauce Hollandaise.
Für so 80 zum Beispiel über Sauce Hollandaise, jetzt mal so 8 Stunden stummschalten ist in Ordnung, während hier Fadi schlafen möchte. Ne? Also
ich möchte das mal korrigieren. Die Nachricht gestern, der Link, den ich gepostet habe, der kam irgendwann zwischen 2 und 3 in der Nacht und nicht
12. Da bin ich auch mal erstaunt, René, immer wieder, wenn ich morgens aufwache und denke, warum zum Fick ist der 3 Uhr nachts noch was, ja. um jetzt irgendwelche Metacritic-Links in diese, da habe ich mich umgeschaltet, da habe ich geschlafen.
Wenn du die Stunden hättest beobachten können, die dazu geführt haben, man würde mich für wahnsinnig erklären.
Okay, cool. Das ist dann auch mal wieder was für eine andere Folge.
Genau. Hoffen wir drauf, dass was auch immer ganz, ganz groß durchstartet im Jahr 2021 und alle Leute, die hier zuhören, nach wie vor dabei sind und noch ein paar neue dazukommen, hoffentlich. Wir hoffen, das hat euch irgendwie alles ein bisschen Spaß gemacht. Das ist ja alles noch so, wir sind ja noch in der Findungsphase so ein bisschen, kann man sagen. Aber wenn ihr schon am Start seid und uns dabei zuhört, wie sich dieser Podcast hier weiterentwickelt, dann freut uns das sehr. Und ja, lasst uns auch gerne irgendwie mal Feedback zukommen zu dem, was wir vielleicht anders oder mal zusätzlich machen könnten. Oder sagt einfach mal Hallo, würden wir uns auch drüber freuen. Hm. In dem Sinne, wann auch immer das jetzt genau rauskommt, aber ich gehe mal fest davon aus, dass es vor Weihnachten sein wird. Deswegen wünsche ich jetzt mal ganz, ganz optimistisch schöne Weihnachten, frohe Feiertage, auch die Tage danach zwischen den Jahren möglichst ruhig und mal mit dem Kopf weg von all dem Scheiß, der so passiert. Einen guten Jahreswechsel und wir hören uns dann 2021 wieder. Bis dahin.
Tschüss. Vielen Dank.
Ciao. Rutscht gut rein, aber rutscht nicht aus.
Ah. Nochmal den Alman hier gedroppt, auf jeden Fall.
Der musste sein.
Tschüss. Tschüss.